Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte mit mir, der Eva, und diesmal wieder dabei die Jana. Hallo Jana.
Hallo Eva, grüß dich.
Hallo. Wir zwei haben ja das letzte Mal über Gammastrahlung gesprochen und ganz tollen überlichtschnellen Teilchen. Und diese Folge hat sehr viel Resonanz erzeugt bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen, denn wir haben ganz viele Zuschriften bekommen und Kommentare und Fragen unter anderem auch. Also das ist offensichtlich ein Thema, ja, das großes Interesse hervorgerufen hat. Was mich natürlich sehr freut, also ich finde es immer ganz toll, wenn wir so tolles Feedback auch bekommen und einfach sehen, das kommt gut an und es interessiert euch vor allem auch. Ja, und da sind jetzt einige Fragen aufgetaucht und die wollen wir jetzt noch beantworten. Also wir werden jetzt noch ein klein wenig über Gammastrahlung und auch die Tscherenkow-Strahlung sprechen und vielleicht die eine oder andere Frage auch beantworten und da noch ein bisschen Licht in die Sache bringen.
So ist es, blaues Tscherenkow-Licht in die Sache bringen.
Ja, hallo. Genau.
Ja, genau. Also zum einen gab es die Frage, wie lange denn so ein Gamma-Blitz andauert. Und das ist tatsächlich unterschiedlich. Also ich dachte, bevor ich es dann recherchiert habe, dass es nur ganz kurz sind. Und es gibt auch welche, die wirklich nur Millisekunden dauern. Aber es gibt welche, die bis zu Minuten lang wirklich so sichtbar sind als Ausbruch. Also das ist dann schon heftig. Und dann gab es natürlich ganz viel Diskussion zum Thema Ende der Welt.
Ja, die totale Zerstörung.
Die totale Zerstörung. Genau, also es wurde viel gefragt, ja, wie ist das denn, warum ist das dann so ein Aussterbeevent und so weiter, oder wie kann man das irgendwie auch festmachen, wie weit er weg sein muss, ab welcher Entfernung wird er denn gefährlich, der Gamma-Blitz? Und nach dem, was ich finden konnte, es gibt natürlich wenig Beispiele von Gamma-Blitzen, die irgendwelche Planeten zerstört haben, das kann man alles nur theoretisch errechnen, aber es heißt, wenn der also wirklich sehr, sehr nah ist, also sprechen jetzt von hier bis 100 bis 200 Lichtjahren Entfernung, dann ist wirklich schwierig für uns, weil dann ist die Energie wahrscheinlich wirklich groß genug, um die Erde zu verdampfen. Also nicht nur irgendwie das Leben auszulöschen, sondern dann ist wirklich einfach auf planetarischer Ebene Schluss.
Okay, also Erde verdampfen klingt jetzt schon heftig, ja.
Heftig, ja. Allerdings 100 bis 200 Lichtjahre, das ist wirklich nah. Also ich meine, selbst der Beta-Geuze ist ja was 700, glaube ich, weg. Mhm. Das ist wirklich allernächste Nähe und da besteht jetzt, glaube ich, keine Gefahr. Aber dann gab es natürlich auch die Frage, was ist, wenn der weiter weg ist. Zum Beispiel, was ist mit den Meeresorganismen? Wasser ist ja eigentlich ein ganz gutes Schutzschild gegen Strahlung. Das stimmt auch, aber da gibt es natürlich noch andere Konsequenzen, die so ein Gammablitz hat. Und da gibt es eine wunderschöne Doktorarbeit von Brian C. Thomas von 2005 an der University of Kansas, die habe ich da ausgegraben. Und der hat es sich mal näher angeschaut und Berechnungen angestellt. Und da heißt es, dass so ein Gammablitz in der Milchstraße bis etwa 6500 Lichtjahren Entfernung, das ist bisschen weiter schon mal, der würde vor allem einen großen Teil der Ozonschicht der Erde zerstören, also dieses O3 auseinanderschlagen mit seinen Gammastrahlen. Und die Ozonschicht, das wissen ja wahrscheinlich alle, die schützt uns vor der UV-Strahlung der Sonne. Und das wäre natürlich dann schlecht, weil es heißt, so ein typischer Gammablitz würde im Schnitt 38% der Ozonschicht zerstören, an gewissen Stellen sogar bis zu 74%. Und diese Reduzierung der Ozonschicht würde auch etwa 7 Jahre andauern. Das heißt, man hätte da relativ lang, dann ja, wäre die Erde an Teilen relativ ungeschützt vom UV. Und diese UV-Blitze sind dann auch ein Problem für die Meeresorganismen, weil UV kann ins Wasser rein. Da gibt es noch eine andere Arbeit von Penate et al. Von 2010. Die haben das durchgerechnet, dass diese UV-Blitze bis zu 75 Meter Tiefe bei klarem Wasser reichen können. Und das stört dann die Photosynthese. Und genau, dann haben halt diese Meeresbewohner ebenfalls Probleme. Und es gibt da Reparaturmechanismen, aber man muss ja dann immer überlegen, die müssen ja sich dann reparieren, also dieser Blitz selber und dann auch die UV-Blitze, die ausgelöst werden durch den Gamma-Blitz in der Atmosphäre, die sind nur sehr kurz, aber diese Reparaturmechanismen, die müssen dann innerhalb einer Zeit geschehen, wo halt die Ozonschicht zerstört ist zu großen Teilen und ja, dann kommt eben wieder mehr UV-Einstrahlung drauf und das alles ist also nicht ganz so einfach. Das andere, was ich noch gelesen habe, was ich schon auch interessant finde, durch den Gamma-Blitz kann es zur Stickstoffdioxid-Entstehung in der Atmosphäre kommen. Das ist relativ lichtundurchlässig und dann wird es auch erstmal dunkel. Genau. Also hat man auf mehreren Ebenen dann ein Problem.
Ja, ich wollte gerade sagen, also es ergeben sich dann eigentlich so ein bisschen indirekte Probleme, die dadurch dann erst entstehen, wenn wir da getroffen werden.
Genau. Und es ist halt einfach allgemein stark abhängig, wann und wo der Blitz die Erde trifft. Also wie weit ist er weg? Teilweise auch, glaube ich, hat es was mit Jahreszeiten zu tun, wie die Atmosphäre eben zu dem Zeitpunkt auch gerade ausschaut und so weiter. Also das ist natürlich abhängig auch vom Ort, ne? Weil wir haben ja eh schon das Ozonloch da über Australien, Neuseeland. Wenn da dann auch noch der Blitz drauf kommt, glaube ich, dann schaut es da ganz schwierig aus. Aber allgemein ist schon immer zu sagen, Leben ist recht schwierig wieder loszuwerden. Also wenn
eine
die
Krankheit.
Ja, es ist wirklich
ja,
so.
Ja. Die Erde leidet an Leben, da gibt es ja eh irgendeinen Comic, oder?
Da gibt es einen Comic, ja, so dieses,
es geht vorbei.
Oh, ich habe Menschen. Ah, ja. Ja, das geht vorbei, genau. Ja, und das ist natürlich so, dass man sagt, wenn jetzt die Erde nicht direkt verdampft, ja, dann ist wahrscheinlich schon so, dass man die Erde nicht wirklich sterilisieren kann vollständig. Aber schön wäre es auf jeden Fall nicht. So viel kann man, glaube ich, schlussendlich sagen.
Ja, klingt nicht nach einem Wellnessprogramm ja für die Erde.
Nee, auf gar keinen Fall. Wir haben neben den Zuschriften und Fragen zu den Gammablitzen auch noch eine sehr schöne Nachricht bekommen vom Hans. Und da ging es um die Cherenkov-Strahlung. Und der hat uns eine Geschichte erzählt, wie er zum ersten Mal in Kontakt gekommen ist damit. Und zwar war er Elektriker beim Energieversorger, also bei einem Energieversorger, der mehrere AKWs betrieben hat. Und da wurde er dann mal hineingeführt, und das fand ich ganz toll benannt, in die Halle der Andacht, so haben die das genannt.
Ja, also das sind die Abklingbecken der Kraftwerke. Ja. Also
genau. Aber Halle der Andacht klingt dann
es macht dann aber auch Sinn. Also wenn man jetzt seine Geschichte dann eben kennt, die wir gleich erzählen werden, dann finde ich, macht es auch Sinn.
Und er hat dann eben erzählt, dass sie dann das Licht überall ausgemacht haben. Er hat eigentlich erwartet, dass es ja dann dunkel werden müsste. Und dann schreibt er aber, die Halle wurde in ein gespenstisch fahles blaues Licht gehüllt, das direkt aus dem Wasser kam. Wie magnetisch wurden meine Augen von dem Leuchten angezogen. Ich starrte in den Lichtschein, der aus dem Wasser kam. Es herrschte absolute Stille. Das ist sehr, ich finde das sehr poetisch geschrieben.
Ja, total.
Und ich kann mir das schon vorstellen, also so ein Moment, wo man eigentlich mit allem, was man kennt, der Verstand einem sagt, na, es müsste jetzt dunkel sein. Und dann leuchtet da dieses Wasser plötzlich in diesem Blau. Das muss schon was Eigenartiges sein. Und er beschreibt es auch, dass er dann enormes Unwohlsein irgendwie gefühlt hat, also dass ihm das eigentlich gar nicht gefiel. Sein letzter Satz war, ich hatte die böswillige Fratze des Atoms gesehen, die sich hinter einem friedlichen Leuchten zu verstecken suchte. Und das ist, ich finde das recht powerful, dieses Statement, muss ich sagen.
Ja, zuerst nochmal danke, Hans, für deine Geschichte auch.
Ja, vielen Dank.
Dass du die mit uns teilst. Ich beneide ihn ja ein bisschen, also ich würde das ja einerseits auch gerne sehen, aber ja, es ist natürlich schon, also so wie er auch das beschreibt, also er hatte da schon so mixed feelings irgendwie. Total. Ja. Also er beschreibt das auch so als mulmiges Gefühl, das sich dann breit macht und dass er da jeden einzelnen Herzschlag bis zum Hals gespürt hat und dass er eben sich unwohl gefühlt hat. Ja. Und ich glaube halt auch, dass das einerseits bist du wahrscheinlich total fasziniert von dem, was du siehst. Und ja, und vielleicht macht es aber eben auch ein bisschen Angst.
Total. Man versteht ja wahrscheinlich zu einem gewissen Grad, dass das irgendwie etwas ist, was Menschen normalerweise nicht freisetzen. Also ich meine, das ist das nichts, was uns schon seit Jahrtausenden begleitet. Aber ich beneide ihn auch ein bisschen. Ich würde es auch echt gern mal selber sehen. Vielleicht müssen wir auch mal in eine Halle der Andacht irgendwo hinreisen und uns das anschauen.
Ja, Einladungen werden gerne angenommen.
So ist es, genau.
Ja, na gut, bei uns in Österreich ist das ja sowieso mit den AKWs. Also wir sind ja AKW-frei.
Habt ihr noch welche?
Ah ja, nein, wir hatten ja nie eines. Also wir haben eines gebaut, das auch funktionsbereit gewesen wäre. Also ich glaube, man hätte dann immer noch auf den Knopf drücken müssen. Und dann im letzten Moment hat es dann geheißen, nein. Also es hat sich dann aus der Bevölkerung heraus, hat sich dann also ganz große Bewegung auch formiert. Und kann man jetzt anschauen, das AKW Zwentendorf ist das. Also ich war schon mal dort bei einer Führung, weil es ist halt total fertig. Und es ist aber halt in diesem 70er-Jahre-Charme, also du fallst dann halt echt irgendwie so in einen, in eine Zeitblase, wenn du dort bist, aber halt super spannend und es ist halt nie in Betrieb gegangen.
Das heißt, es ist komplett fertig gebaut worden und dann haben sie es nicht angemacht?
Genau. Ja, es wurde halt nie angeschlossen. Okay. Genau,
wild.
Ja, also es ist tatsächlich etwas, was sich die Österreicher da auch ein bisschen besonders fühlen oder auch so ein bisschen stolz drauf sind. Und es ist auch ein ganz großes Thema. Also das wird bei uns, also jetzt gerade mit diesen Green Deals unter Anführungszeichen, wo ja eben Atomkraft ja sauber und grün eingestuft werden soll, ist es halt so, dass halt das für Österreich überhaupt nicht in Frage kommt. Also das ist nach wie vor ein No-Go bei uns.
Ja. Ja, weil bei uns die drei AKWs, die sie jetzt dann abgeschaltet haben, letztes Jahr, glaube ich, im April, sind wir jetzt ja ein Jahr komplett nuklearfrei sozusagen. Es ist ein Riesenthema. Also es wird wahnsinnig viel diskutiert. Genau wie du sagst, ja, Leute, die sagen, das wäre grün, Leute, die sagen, das ist nicht grün. Das ist ein ganz eigenes Ding für sich. Aber das wusste ich gar nicht. Dass es fertig gebaut haben, da muss ja auch irre viel Geld dann rein
verwendet. Ja, natürlich. Wow. Ich fände es immer eine schöne Filmkulisse, denke ich mir.
Ja, stimmt.
Könnte man sicher. Ja, es ist halt so für Lernzwecken. Also jetzt so vom Didaktischen her ist es natürlich interessant und hat nach wie vor seine Berechtigung. Aber wie gesagt, das ist halt ja wie ein Museum. Also du latschst da rein und kannst dir da alles anschauen. Wie gesagt, halt alles in diesem Touch von späten 70er Jahren, was halt auch einen eigenen Charme natürlich hat, aber es ist also sehr sehenswert und ich finde es sehr interessant. Ja.
Muss man vorbeikommen, muss man mal anschauen, glaube ich.
Ja, also es gibt da immer wieder eben so Führungen, es sind aber spezielle Termine und die sind dann halt irgendwie auch total schnell ausgebucht.
Ja, klar.
Ja. Ja, ist jetzt auch eben nicht wirklich leicht erreichbar, also muss man schon ein bisschen hinpilgern.
Aber ja, das wahrscheinlich nicht irgendwo mitten in der Stadt, so ich
nein, gar
gerne
nicht.
Mal irgendwo
genau, ja, ja.
Aber am Rand das, gesetzt.
Genau, ja, also das ist die spannende Geschichte von Österreich.
Einem Atomkraftwerk.
Genau. Ja, cool. Gut. Lassen wir dieses Thema hinter uns und widmen wir uns jetzt anderen Dingen wieder. Und du warst da jetzt wieder bei den hochenergetischen Sachen unterwegs. Mhm. Und ja, ich habe beschlossen, ich gehe trotzdem wieder zurück zu meinen längeren Strahlungen.
Langwellen.
Nein, genau, zu meinen längeren Wellenlängen.
Sehr cool.
Habt ihr das Wort längere Wellenlänge?
Längere, ja, ich hatte es ist grauenvoll. Du stolperst die ganze Zeit. Ich hatte irgendwann mal was gemacht bei einem Podcast, wo ich von langwelliger gesprochen habe und ich habe mich dauernd in langweiliger versprochen. Das war einfach, und das wirklich, das meine ich nicht. Das ist nicht
nein,
so.
Nein.
Aber es ist ein blödes
genau.
Wort,
ja. Ja, ja. Nein, meinst du es auch nicht langweilig? Ja, ja.
Nein.
Ja, aber es glaub ist, nein, überhaupt nicht. Ich finde es sogar ein sehr spannendes Thema, natürlich, sonst würde ich nicht darüber sprechen. Und zwar geht es diesmal quasi um, ja, vielleicht so Echo des Urknalls. Ich weiß nicht, ob man das Echo nennen kann. Auf jeden Fall geht es um die kosmische Hintergrundstrahlung, auch bekannt als 3-Kelvin-Strahlung, weil es eben die Temperatur quasi ist, also 2,7 Kelvin. Und es ist deswegen spannend, weil es quasi ein Relikt aus der Anfangszeit des Universums ist. Also es ist gilt als eines der Belege für die Urknalltheorie im Standardmodell. Und ich finde es super spannend. Also es ist eine Strahlung im Mikrowellenbereich, eine isotope Strahlung. Und sie erfüllt eben das ganze Universum. Also die ist jetzt überall im Hintergrund. Also eigentlich ist sie irgendwie der Hintergrund und ist halt gerade für die Kosmologie wirklich sehr, sehr spannend und von großer Bedeutung. Man darf es aber jetzt nicht verwechseln mit der kosmischen Strahlung. Also die kosmische Hintergrundstrahlung hat jetzt nichts zu tun mit der kosmischen Strahlung. Das ist eben diese hochenergetische Teilchenstrahlung von der Sonne, Milchstraße und anderen Galaxien. Wir tun immer abgrenzen von der kosmischen Strahlung. Das war nämlich
ja, das ja auch. Alles. Genau, war ja letztes Mal auch schon.
Ja, ich werde da voll gemobbt von uns. Vielleicht sollten wir mal über kosmische Strahlung reden.
Wirklich, das müssen wir irgendwann machen.
Sagen, nein, das ist es nicht.
Das ist es nicht und das ist es nicht.
Genau. Ja, ja. Genau. Wir reden jetzt nämlich über die kosmische Hintergrundstrahlung, die entdeckt wurde 1964 von den amerikanischen Physikern Arno Penzias und Robert Wilson. Ich liebe diese Geschichte. Ja. Also ich glaube, das ist meine Lieblingsgeschichte in der Astronomie, wie sie diese Strahlung entdeckt haben. Und zwar waren die zwei dabei, eine Funkantenne einzurichten bei den Bell Laboratories. Und sie haben da aber immer so ein Hintergrundrauschen empfangen. Das hat sie halt gestört. Und die wollten diese Antenne einrichten und dass das eben irgendwie passt, also einsatzbereit machen. Und plötzlich war das so schwierig, weil da halt immer dieses Hintergrundrauschen war. Und die haben dann alles versucht, um dieses Rauschen zu entfernen. Also sie haben da ganzen Bauteile, Verbindungen, Schaltkreise überprüft, alle Geräte. Und es haben auch immer wieder Tauben dort genistet in dieser Antenne. Und die haben sie dann oft vertrieben und den Taubenkot weggeputzt. Also im Prinzip haben sie dann so ein frisch, kotfreies Teleskop gehabt. Und haben noch immer dieses Rauschen gehabt. Sie haben nicht gewusst, was kann das sein, was da noch immer ist. Sie wussten nicht, dass das Rauschen noch gar nicht weggehen würde. Also egal, was sie machen, weil es eben nichts jetzt mit ihrem Teleskop zu tun hat, weil es eben ein Rauschen aus dem Weltall ist. Der Physiker Robert Dicke, der hat irgendwie zur gleichen Zeit, also an der Princeton University, eigentlich nach so einem Signal gesucht, also nach so einem Rauschen, weil er sich der Kosmologie beschäftigt hat und eben auch mit der damals noch relativ neuen Urknalltheorie, mit diesem Modell des Urknalls. Und er war eigentlich gerade dabei, auch Experimente da irgendwie aufzustellen, um das eben herauszufinden. Ja, und er ist dann zufällig auf das gestoßen, auf dieses Problem von ihnen, also von Penzias und Wilson, und die haben dann irgendwie so mehr oder weniger gleichzeitig da dann die gleichen Schlüsse gezogen, dass es sich um die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, dass es darum geht. Und tatsächlich ist sie aber schon theoretisch schon länger vorhergesagt worden, also schon in den 1940er Jahren. Also im Prinzip war sie so mit Auftauchen nach der Urknalltheorie. Also Urknalltheorie beschreibt es, dass das Universum Universum aus diesem extrem heißen, dichten Anfangszustand expandiert hat. Da hat ja der russische Physiker Alexander Friedmann schon 1922 ja auch irgendwie so in den Einstein-Gleichungen Lösungen gefunden, die jetzt eben dieses expandierende Universum implizieren. Und Georges Lemaître hat ja 1927 ja auch diese Urknalltheorie vorgestellt oder sich die Überlegungen gemacht, ja, dass eben dieses Universum aus einem Uratom, aus einer Uratomexplosion entstanden sei, also was er dann eben später als die Urknalltheorie bezeichnet hat. Und er hat eben auch schon ein bisschen spekuliert, okay, wenn es jetzt das gegeben hat, ja, gibt es da irgendwie eine Strahlung? Also gibt es da irgendwas, existiert noch irgendwas, ja, was uns das quasi beweisen könnte, was aufgrund von diesem Ereignis irgendwie noch zurückgeblieben ist. Und 1948 gab es noch Ralph Alpher und Robert Hermann, das waren auch zwei amerikanische Physiker, die haben unter anderem noch die Theorie der Nukleosynthese entwickelt, also eben dieser Prozess, wo eben neue Atomkerne aus Protonen und Neutronen im frühen Universum gebildet werden, also so entstehen. Und die haben eben auch schon vorausgesagt, dieser Urknall, der muss eben sehr heiß gewesen sein. Das heißt, es muss da irgendwie so eine nachklingende thermische Strahlung geben, wodurch wir dann eben auf diesen heißen Anfangszustand schließen können. Sie sind da jetzt eben ungefähr davon ausgegangen, dass das so eine Hintergrundstrahlung von 5 Kelvin haben müsste.
Das ist schon kühl, ne? Also ich meine...
Ja, genau.
Aber Temperatur natürlich durch die Zeit, ne? Also ich meine, das ist
genau, ja,
ganz
richtig,
heiß angefangen, genau. Und jetzt...
Ja, genau, eben. Also okay. Dass das eben jetzt, also müsste man das jetzt ungefähr bei 5 Kelvin irgendwie finden, ja. Und es gab dann noch Gamow, den russisch-amerikanischen Theoretiker, der eben auch wesentlich beigetragen hat zu der Urknalltheorie. Und er hat eben auch gemeint, dass also es muss da irgendwie eine Strahlung geben, die man auf diesen heißen Zustand, wie du gerade gesagt hast, eigentlich schließen müsste. Ja. Mhm. Für die Urknalltheorie selber gab es jetzt schon so den empirischen Beleg von Edwin Hubble. Mhm. Der ist ja berühmt dafür, dass er ja festgestellt hat, im Hubble-Gesetz, das expandierende Universum, weil er ja beobachtet hat, dass es ferne Galaxien sich von der Erde wegbewegen und das machen sie umso schneller, je weiter weg sie sind. Seine Beobachtungen haben jetzt natürlich dieser Vorstellung von einem statischen Universum widersprochen. Also das war ja auch so mit Einstein in der Relativitätstheorie ja auch immer diese Diskussion, ist das Universum statisch oder expandierend?
Total. Und Einstein, glaube ich, wenn ich jetzt mich nicht falsch erinnere, war der Meinung, das Universum ist statisch, ne?
Genau, also er hatte seine kosmologische Konstante ja zuerst eingebaut oder reingefrimmelt, weil er von einem statischen Universum ausgegangen ist, damit das irgendwie passt. Dann hat er es ja wieder rausgenommen und dann ist er dann eben drauf gekommen, dass irgendwie passt es doch. Also seine,
doch gut
seine
passt.
Kosmologische Konstante, aber aus anderen Gründen. Genau, also das war so ein bisschen ein Hin und Her. Ja, und man war sich ja auch nicht sicher, was das eben sein konnte. Also ich finde es auch wieder super spannend, dass das eben auch so Überlegungen sind und so Theorien. Und wenn eben dieses Universum aus diesem Urknall entstanden ist, dann müsste es ja vielleicht einen Beweis geben. Und diese Hintergrundstrahlung ist jetzt so ein bisschen ein Beweis. Um das zu verstehen, gehen wir vielleicht auch ein bisschen kurz zurück zum Urknall und werfen einen Blick in das frühe Universum. Also wir sind jetzt eben so 380.000 Jahre nach dem Urknall. Und da hat er dann die Rekombination eingesetzt. Ja. Also es war das Universum am Anfang ja ganz heiß und dicht. Also wir hatten dieses dicke Plasma da aus Elektronen, Protonen und Photonen. Und langsam hat sich das dann eben abgekühlt. Ja. Am Anfang konnten sich auch keine Atome bilden, weil da die Energie der Photonen viel zu hoch war. Also das muss man sich vorstellen, dass das so ein riesiges Gewimmel irgendwie war. Ja, also wir haben eben dieses Plasma und es gab zwar schon Atomkerne, aber jetzt eben keine kompletten Atome. Also die Elektronen konnten sich nicht an die Kerne binden, weil die Temperaturen viel zu hoch waren. Ja. Also da war eine enorme Energie einfach auch vorhanden. Alles irgendwie so viel zu schnell herumgesaust. Die Photonen sind die ganze Zeit an diese Elektronen geknallt und irgendwie war das alles ziemlich voll. Ja, und dann hat es sich aber abgekühlt. Wir hatten eben auch diese trübe, undurchsichtige Suppe, das ist halt ganz wichtig. Mhm. Das Licht konnte sich jetzt nicht ausbreiten, konnte sich jetzt quasi nicht aus dem Staub machen, ja, weil eben diese Elektronen im Weg waren. Und dann ist es aber eben passiert, dass sich das Universum expandierte und dadurch hat es sich dann auch abgekühlt. Und also haben dann eben begonnen, sich die Atome zu bilden. Neutrale Wasserstoffatome waren dann eben die ersten. Ja, das heißt, wir haben dann eben diese Phase der Rekombination erreicht. Ja, das heißt, das Universum ist dann plötzlich auch durchlässig geworden für das Licht. Mhm. Ja, also es konnten sich dann eben diese Atome bilden und dadurch verringerte sich auch die Anzahl der freien Elektronen dramatisch. Und dann plötzlich hatten jetzt die Photonen quasi den Platz, ja, und konnten jetzt wirklich über lange Strecken reisen, ja, eben ohne, dass sie jetzt dauernd an irgendwelchen Elektronen gestreut werden. Ja, sie konnten jetzt eben diese großen Distanzen zurücklegen. Das heißt, sie haben das jetzt gemacht, was Licht eben macht, ja, und die Gelegenheit genützt, ja, und haben sich da wirklich da jetzt in alle Ecken, alle Richtungen eben verteilt und auf den Weg gemacht, ja. Und genau das, diese Photonen, diese bilden jetzt in diesen kosmischen Mikrowellenhintergrund, den wir eben heute beobachten, ja.
Irre. Ich muss mir das immer wieder vorstellen, dass das so uralt alte Photonen sind.
Ja.
Das ist nicht irgendwie hier, ja, lokal irgendwie so ein Stern, sondern so, das kommt wirklich vom Anfang des Universums.
Ja, ja.
So lang unterwegs.
Dass es halt überall ist, ja. Also das ist jetzt eben nicht an einem Punkt oder so, weil es ist dann auch so, okay, gut, warum war das jetzt gerade dort und warum gerade 1964, wie die da ihre Antenne da irgendwie zum Laufen bringen wollten.
Lucky Punch oder was ist da passiert?
Und es ist jetzt eben nicht so, ja, aber es ist jetzt eben nicht so, dass der Urknall so an einem bestimmten Ort stattgefunden hat, ja, sondern überall im Raum. Und wir reden ja da quasi vom Universum an sich, ja, das sich ja plötzlich ja in diesem extrem dichten Zustand dann ausgedehnt hat. Und das heißt, irgendwie war halt dann jeder Punkt im Universum der Ursprungsort des Urknalls. Also das ist irgendwie so abstrakt, aber das ist halt eben Kosmologie.
So, ja. Da muss ich ja auch immer echt sagen, also weil ich stelle mir das ja immer noch so ein bisschen manchmal vor, wie so eine kleine Kugel, die sich dann ausdehnt, also die da irgendwie so, und ich glaube, das ist gar nicht so richtig. Genau, man muss es so, jeder Punkt im Universum war der Anfang, es gibt auch keine Mitte und so. Da verlässt mich immer meine Intuition, das ist ganz schwierig.
Ich glaube, das geht auch über unsere Intuition heraus, weil wir das eben so nicht erleben, ja, oder nicht erleben können. Ja, eben, weil wir sind jetzt auch nicht an einem speziellen Ort im Universum, ja. Und der Urknall hat ja überall stattgefunden, ja. Und diese Bedingung ist jetzt eben auch, das ist alles universell. Und das ist halt schon sehr krass, ja.
Das ist wirklich heftig. Also Kosmologie finde ich immer total abgefahren.
Ja, ist schon krass, gell?
Ja, absolut. Das ist wirklich, die machen so ganz heftige Sachen. Ich hatte da immer so mit meinen Planeten, das kann sich jeder Mensch vorstellen, alles gut. Und
ja,
dann erzählen die da irgendwas von Urknall an allen Orten im Universum und dann ist schon wieder, ja, also ich bin tief beeindruckt von sowas, das ist wirklich cool.
Diese Strahlung war damals natürlich auch hochenergetisch, ja. Dann aber eben aufgrund von der Expansion vom Universum selber, ja, ist es dann eben zu dieser langwelligen Mikrowellenstrahlung, dieser geringen Energie geworden. Wie diese Kombination stattgefunden hat, das waren eben so 3000 Kelvin und jetzt sind wir halt bei diesen 2,7 Kelvin, also knapp 3 Kelvin, was eben minus 270 Grad Celsius ist, ja, also wir sind da ja ganz kurz vom absoluten Null. Punkt. Was ich auch total spannend finde, das habe ich jetzt bei meinen Recherchen herausgefunden, jeder Kubikzentimeter Weltraum enthält durchschnittlich 400 Photonen der Hintergrundstrahlung.
Ah, ach cool.
Ja, okay. Das finde ich halt auch voll spannend, dass halt wirklich, dass in jedem Kubikzentimeter sind so ein paar Photonen.
400 Photonen vom Anfang.
Und egal, wo du dich befindest, du kannst sie halt immer beobachten. Ja. Würden wir in diesem Wellenlängebereich sehen, aber wir sehen da halt ja nicht, ja, dann würde eben das Universum auch so ganz schwach leuchten. Und das ist
ja natürlich, klar.
Eine Vorstellung, die ich auch wieder total super finde.
Ja, es ist überall so eine schwache Funzel überall im ganzen Raum. Yeah. Ja, es wäre dann auch nicht mehr dunkel. Es ist ja eigentlich durchsetzt von Photonen. Die sind ein bisschen zu langweilig für uns.
Ja, ja. Schade, dass die Elke jetzt nicht da ist, weil die Elke würde das romantisch finden. Also sie hat ja immer ihre romantischen Momente bei uns im Podcast, wo sie immer sagt, ach, das ist ein romantisches Bild. Und ich finde, das ist jetzt auch so ein romantisches
Das ist ein romantisches Bild,
wenn das Universum so ganz schwach leuchtet.
Es ist gar nicht wirklich dunkel, wir können nur das Licht nicht sehen. Ja,
ja, das hat schon was. Ja. Also da krass. Ja. Und das Nächste ist ja dann, also ich finde das ja immer toll, wenn er halt so Sachen aus vorherigen Überlegungen irgendwie dann halt praktisch gezeigt werden können. Ja, also dass zuerst irgendwie so, da okay, wenn der Urknall da war, dann muss es da irgendwie eine thermische Strahlung geben, dann muss irgendein Feld da sein oder irgendwas muss da noch da sein, das wir vielleicht entdecken können. Und dann stolpert man die da zufällig drüber und entdecken das. Und das finde ich halt dann immer super schön.
Das ist der Ritterschlag für jede Theorie. Oder wenn jemand, der nicht danach gesucht hat, ihre Hinweise oder ihre Beweise oder ihre Auswirkungen finden konnte, das ist richtig gut.
Ich finde es ja super, die zwei haben ja dann den Nobelpreis sogar bekommen dafür.
Mhm. Dafür, dass sie nicht danach gesucht haben?
Ja, genau. Ja, kriegst du dann 1978 haben sie den Physik-Nobelpreis bekommen. Ja.
Ich glaube, also, da gab es wahrscheinlich ein paar Leute, die aktiv danach gesucht haben. Die haben sich...
Naja, der Dicke zum Beispiel, den ich ja von
der hat aktiv gesucht.
Genau, der war ja eigentlich auf der Suche danach und der ist ja leer ausgegangen. Also da kann
der hat
man
nichts
halt
gekriegt.
Ja, genau. Der hat uns zwar auch das sein. Interpretiert, also das, was sie da eben von Rauschen hatten. Ja, was ist dann ihnen die Ehre zuteil geworden?
Er hat es nicht gemessen, ne? So kann es gehen.
Ja, aber auf jeden Fall haben wir natürlich in der Zwischenzeit genauere Messungen vorgenommen. Also es war quasi so die Initialzündung. Und zwar haben wir natürlich jetzt in der Zwischenzeit satellitengestützte Weltraumobservatorien. Das heißt, wir haben da jetzt dann noch mehr Informationen sammeln können über das junge Universum. Natürlich auch Bestätigung, also genauere Daten und diverse Theorien wurden dann natürlich auch bestätigt. Und zwar ist dann 1989 von der NASA COBRA gestartet, also Cosmic Background Explorer. Also war auch wirklich die erste Mission, die auch darauf ausgelegt war, wirklich ganz detailliert diese Mikrowellenhintergrundstrahlung zu untersuchen und genau zu messen. Das Ergebnis hat dann auch bestätigt, dass es wirklich eine perfekte Schwarzkörperstrahlung auch ist, ja, bei einer Temperatur von 2,7 Kelvin. Und Kobe hat dabei aber jetzt eben auch entdeckt, dass es halt winzige Temperaturschwankungen gibt. Also es sind so Anisotropien. Das heißt, es ist nicht ganz gleich, ja, sondern es sind eben so Hinweise immer auf so dichte Schwankungen im frühen Universum. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil wenn es die nicht geben würde, ja. Ja, das ist auch wieder, das sind ganz klein, diese Schwankungen.
Die minimal, ja.
Ja, also es ist, glaube ich, so 1 auf 100.000 irgendwie, ja.
Ja, ja.
Es ist aber genau wegen diesen Dichteschwankungen, weil du quasi so kleine Klumpen irgendwie hast, ja. Ja, aus denen haben sich dann eben später Galaxien und großräumige Strukturen gebildet. Und es ist halt dann auch so, wären wir wahrscheinlich wieder nicht da, ja. Gab es übrigens auch einen Nobelpreis dafür. Mhm. Auf jeden Fall haben uns diese Kobe-Daten eben gezeigt, dass es eben diese Temperatur, also diese Schwankungen gibt und haben eben quasi, ja, also Beweise geliefert eben für diese Theorie des inflationären Urknalls.
Genau, die Inflation war das damals, ne, weil sie gesagt haben, das kann ja eigentlich nicht sein, dass der überall gleich ausschaut, der Cosmic Microwave Background, weil das ja so zu dem Zeitpunkt der Entstehung hätte ja da gar nicht alles miteinander kausal sozusagen interagieren können oder so. Genau, dass man diese Inflation braucht, dieses plötzliche massive Aufblähen, damit das alles schön gleichmäßig verteilt ist. Das finde ich auch irgendwie ganz spannend, dass man da, glaube ich, am Anfang drauf geschaut hat und gesagt hat, das kann eigentlich nicht sein, dass das überall so gleichmäßig ist. Und dann kam da die Inflation dazu. Ja, das ist auch echt spannend.
Ich finde es auch, dass wir einfach diese ganz kleinen Anisotropien, dass wir das überhaupt messen können. Das ist ja das Nächste.
Unglaublich. Also ich meine, wie stark wir vorbeigeschrammt sind an einem völlig homogen verteilten Universum, wo einfach gar nichts drin existiert. Und dass solche, ich meine, das ist doch eigentlich der Butterfly-Effekt, oder? Also so minimale, klitzekleine Überdichten, genau, ja, die jetzt zu der Milchstraße geführt haben. Das ist schon, das ist ziemlich cool.
Da kriegt man auch schon so ein bisschen, naja, einfach das ist das falsche Wort, aber so, ja, so ein bisschen Respekt, ja, einfach.
Ja, total. Ja. Das ist dann immer das, wo die Leute mich fragen, so, ja, aber das kann ja nicht irgendwie alles Zufall sein und so. Und da kann ich immer nur darauf antworten, naja, du kannst ja diese Frage, warum ist genau das so passiert, nur deswegen stellen, weil du hier bist. Also ich meine, wenn das Universum homogen wäre, dann gäbe es niemanden, der sich da irgendwelche Fragen stellen kann.
Ja, stimmt. Ja.
Aber es ist natürlich schon abgefahren, dass das dazu geführt hat, dass wir überhaupt hier sein können. Das ist wirklich irre.
Genau, und diese spannenden Untersuchungen machen können.
Genau.
Ja, genau. Es gab dann natürlich noch Nachfolgeuntersuchungen, und zwar WMAP, also das Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, auch von der NASA. Das lief 2001 bis 2010. Das hat noch einmal diese Messungen verbessert, noch genauer auch alles untersucht, also mit höherer Präzision und Auflösung als jetzt COBE, und hat dann im Prinzip die Daten nochmal bestätigt, also das Standardmodell eigentlich, ja, bestätigt. Kann einfach nur sagen, bestätigt. Mm-hmm. Genau, ja. Also eben auch jetzt die genaue Zusammensetzung ist auch von der dunklen Materie und dunklen Energie im Universum. Also es gab dann eben auch diese genaueren Resultate dann jetzt eben, wie jetzt auch die Verteilung ist. Also das war dann auch noch nachfolgend mit den Planck-Satelliten von der ESA. War dann eben bis 2013 im Einsatz. Ja, hat eben auch nochmal mit einer höheren Empfindlichkeit das nochmal untersucht. Ja. Planck hat ja dann auch dieses tolle Bild geliefert, das vielleicht einige kennen, vom Mikrowellenhintergrund, das so ein bisschen ausschaut wie so ein Jackson Pollock-Bild mit den vielen Punkten, da so gelb und orange mit so ein bisschen blau dazwischen, das eine sehr genaue Karte geliefert hat. Das werde ich dann in den Shownotes auch packen. Mhm. Und mit den Daten konnte man dann aber jetzt eben auch wirklich auch die Einschränkung eben auf das Alter des Universums, also eben diese 13,77 Milliarden Jahre festmachen, das Inflationsmodell bekräftigen, sagen wir es mal so, genau.
Mhm. Naja, es ist natürlich immer schwierig, also man hatte weitere Hinweise drauf gefunden, Beweise in der Hinsicht sind ja immer schwieriger.
Ja, genau. Ja, es ist so lange, bis irgendjemand denn was anderes entdeckt.
Genau, so lange
wieder in Frage stellt.
Dann ist es wieder weg.
Ja. Und auch die Hubble-Konstante, also mit welcher Geschwindigkeit quasi sich ja das Universum ausdehnt, ist eben mit Planck auf diese 67,4 Kilometer pro Sekunde Megaparsec festgestellt worden. Wobei ja die Hubble-Konstante ja selber, das ist ja auch sowas.
Ist ein Thema, ja.
Genau, ja. Da kann man auch einmal drüber sprechen. Ja.
Also absolut.
Da ist ja auch mit unterschiedlichen Messmethoden unterschiedliche Werte gefunden worden. Also da ist man sich ja nicht ganz einig.
Ja, vor allem diese Planck-Messungen, glaube ich, stehen ja so im Kontrast zu diesen lokalen Messungen, wo die von den, ich glaube, mit Cepheiden haben sie es gemacht. Ich weiß gerade nicht, die anderen sind bei 72 Kilometer pro Sekunde und Megaparsec oder irgendwie sowas.
Ja,
ja. Ich denke mir da auch immer so, naja, gut, ich meine, du misst einmal einerseits lokal und dann misst du ja wirklich in Richtung die längste Sichtlinie sozusagen, die wir haben. Vielleicht ist das auch ein Hinweis drauf. Das ist jetzt nur, also ich bin noch nicht ganz im Thema drin, da müsste ich nochmal mehr recherchieren, aber dass es einfach vielleicht auch unterschiedlich ist, also je nachdem, zu welcher Zeit sozusagen, du schaust, dass es irgendwie verschieden expandiert oder so. Könnte ja auch sein. Aber es ist interessant. Also es ist ja wirklich die Krise in der Kosmologie.
Ja,
diese Hubble-Spannung. Ja. Die macht ganz viele Leute sehr unglücklich, habe ich das Gefühl.
Taucht auch regelmäßig auf, die Diskussion. Also es ist dann immer wieder so neu gemessen und dann wieder was anderes.
Und wieder ein anderes, ja.
Genau, ja.
Aber so ist das halt. Ich glaube, das ist ja auch der ganz natürliche Gang der Dinge. Ich finde das auch so, weil das immer wieder so diese Hubble-Spannung, dann ist ja immer so, ja, also dieses ganze Standardmodell, das muss ja jetzt in Frage gezogen werden. Aber das ist ja alles, was du jetzt gerade erzählt hast, ja, dass Planck so hervorragend die Vorhersagen des Standardsmodells bestätigen konnte, heißt ja auch so falsch kann es ja nicht sein. Also wir müssen jetzt nicht alles über Bord werfen, nur weil da irgendwie zwei verschiedene Werte für die Hubble-Konstante rauskommen.
Ja, genau.
Aber es ist natürlich schon interessant, was da los ist. Ja.
Das stimmt schon. Und dann gibt es auch natürlich noch bodengebundene Experimente. Also man ist ja eigentlich in den Weltall gegangen, damit man eben die störende Atmosphäre da nicht hat. Ja. Aber es gibt eben auch bei uns auf der Erde noch Untersuchungen. Und ganz spannend, das kannte ich vorher gar nicht. Und zwar gibt es auf der Amundsen-Scott South Pole Station, also am Südpol, gibt es noch Untersuchungen. Und zwar heißt das BICEP.
Ah, okay.
Kennst du das?
Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich muss jetzt tatsächlich gestehen, ich wusste nicht, dass das am Südpol ist.
Okay.
Ich wusste nur, dass die da draußen sind, ja.
Ja.
Gab es da nicht mal so einen Skandal mit denen?
Oh, in welche Richtung? Es gibt Gossip auch schon bei Kosmoglatte.
Vielleicht verwechsel ich das auch gerade, muss ich gerade drüber nachdenken. Aber erzähl du erstmal weiter.
Ah, okay. Na, ich wollte eigentlich nur erzählen, dass da eben am Südpol auch geforscht wird, weil da eben auch die Luftfeuchtigkeit so niedrig ist, also nur bei 1% und da keine Störung ist. Und die beobachten jetzt aber auch dieses South Hole, also wo quasi eben sonst nichts ist, ja, weil es eben wichtig ist, dass du da auch nicht diesen störenden Staub von der Milchstraße selber nicht dabei hast. Ja. Also das sollte da eben möglichst weg sein. Die sind unter anderem auch auf der Suche jetzt nämlich nach den Gravitationswellen aus dieser frühen Phase, nämlich also so primordialen Gravitationswellen. Hat man aber bis jetzt nichts gefunden. Also da gab es im 2014 irgendwie großen Aufruhr, dass sie mal kurz gemeint haben, sie haben es gefunden.
Genau.
Vielleicht hast du das gehört.
Wahrscheinlich meine ich das damit, ja.
Ja, und das ist dann eben untersucht worden und da ist man dann mal drauf gekommen, nein, dass das eben genau der Staub in der Milchstraße war, den sie da irgendwie gemessen
haben.
Genau,
das war's,
dass das eben nicht ist. Und gibt immer wieder...
Wir haben Staub gemessen.
Genau, ja, also dass das eben genau das ist, was man nicht messen sollte. Und das ist auf jeden Fall ein Forschungsfeld, das gerade auch sehr aktiv untersucht wird. Also dass man eben auch diese Gravitationswellen, dass man die da jetzt eben auch entdeckt.
Damit würde man ja auch theoretisch bis ganz an den Urknall hinkommen, ne? Weil ich meine, du hast ja immer das Problem mit Licht, also die Hintergrundstrahlung ist die absolute Grenze vorher, also an älteres Licht kommst du nicht dran, aber diese Gravitationswellen können ja theoretisch auch durch dieses Plasma durch, das wäre natürlich sehr, sehr spannend, die irgendwann mal zu messen.
Also wenn man das entdeckt, das ist dann ja so ähnlich wie Higgs-Boson und Dings, also das wäre schon ein ziemlicher Knaller.
Absolut.
Ja. Also falls sich da jemand jetzt motiviert fühlt. Da gäbe es noch was zu tun. Ja.
Da gibt es auf jeden Fall noch was zu tun, total.
Ja.
Ich find das eh so irre. Ich meine, Gravitationswellen an sich, dass man sagt, okay, zwei große schwarze Löcher, aber dass man wirklich auch sagt, naja, es ist theoretisch schon möglich, die Gravitationswellen vom Urknall einfach sozusagen zu messen. Da muss ich echt sagen, wow, okay, alles klar.
Irre. Ja. Das wird so ein Gänsehautmoment bei mir.
Ja, total.
Ja, genau. Ja, aber wie du schon gesagt hast, also wir können noch gar nicht weiter zurückgehen wegen dem Licht, ja, weil da ja eben auch alles sehr undurchsichtig war sowas. Das macht aber jetzt auch gerade diese Mikrowellen-Hintergrundstrahlung so spannend, weil es eben quasi ein Babyfoto des Universums ist. Ja, und
das, das stimmt, ja.
Und das finde ich halt so toll. Das sind eben die Beweise, die für das Standardmodell sprechen. Aber ich finde es einfach total spannend, dass wir wirklich sehen, okay, gut, das ist ja ein Bild aus dem frühen Universum. Ja. Und das finde ich halt einfach super spannend. Ja. Und dass wir das halt beobachten, messen können, wie das da eben ausgesehen hat, wie da eben diese Verteilungen dann eben auch waren, diese dichte Verteilungen. Ja, und du hast es eh schon kurz erwähnt, auch die theoretischen Vorhersagen überprüfen können. Und und das passt halt sehr gut zusammen. Ja, das finde ich halt immer wieder toll.
Das ist toll, ja. Ja, und auch so die Tatsache, dass wir den CMB überhaupt sehen können. Ich habe jetzt noch nicht mal zu kosmischen Horizonten was recherchiert. Das ist sehr spannend, können wir auch mal eine Folge drüber machen. Und da ist mir aufgefallen, beziehungsweise es wurde dann auch mehrfach erwähnt, wenn das Universum sich anders ausdehnt oder schneller oder wenn halt diese Konstanten anders werden, dann gibt es da viele Szenarien, wo diese CMB-Photonen uns nie erreicht hätten. Das heißt, wir hätten da nie was davon mitbekommen und hätten wahrscheinlich die Urknalltheorie auch so gar nicht entwerfen können. Wir sitzen schon an einer guten Position sozusagen in einem Universum, was sich nicht gänzlich vor uns versteckt, wenn man das so ausdrücken kann. Ne? Also wir kriegen ja so ein bisschen Hinweise vom Anfang und so. Das finde ich, ich muss echt immer noch dazu sagen, dass das Universum, ich meine, wir reden immer so vom Urknall, ja, aber dass das wirklich geschehen ist, also dass es wirklich diesen Anfang gab und plötzlich gab es das Universum, das ist für mich auch mal, wie du sagst, theoretische Vorhersagen, dass da Leute irgendwie in ihrem Kämmerchen sitzen, sich Dinge ausdenken und plötzlich finden wir raus, und die hatten absolut oder höchstwahrscheinlich zu einem großen Teil recht mit dem, was sie sich da ausgedacht haben.
Ja, vor allem ist es 100 Jahre her, ja.
Also es ist, ja, genau.
Bisschen
George Lemaitre, so, der ist ja auch, der war ja, der war Priester, glaube ich.
Ja.
Das ist wirklich beeindruckend, wie weit wir da kommen können.
Ja, und ich finde, es zeigt halt wieder, dass Astronomie eine der tollsten Wissenschaften überhaupt ist.
Absolut, absolut. Und dass sie jeden Menschen irgendwie, oder viele Menschen, die eigentlich auch gar nichts damit zu tun haben, erstmal irgendwie dann doch reinziehen. Ja? Wenn man sich Gedanken macht über die Welt an sich, dann kommt man schon relativ schnell auf die Astronomie oder die Astrophysik, weil ja, der Anfang von allem, der findet sich halt bei uns und weniger irgendwie in anderen Wissenschaften. Das ist der große Vorteil. Ja.
Genau. Ja, ich bin auch absoluter Fan von der Astrophysik.
Hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, gell? Überraschung.
Überraschung.
Ich oute mich hier jetzt. Ja, das wäre es dann auch schon. Ich finde, besser kann man gar nicht aufhören.
Ja, absolut, genau.
Als dass Astronomie super ist.
Das perfekte Schlusswort, ne? Astronomie.
Ja, besser kann es nicht werden.
Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch große Fans der Hintergrundstrahlung geworden. Und wie gesagt, gibt noch einiges zu tun. Also wer sich da motiviert fühlt, in die Richtung zu forschen, immer zu. Wenn ihr Spaß hattet beim Zuhören und Cosmic Latte unterstützen möchtet, da könnt ihr das gerne machen, zum Beispiel über PayPal oder Steady und Patreon. Dankt uns auch gerne, indem ihr eine Wertung oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns und empfehlt uns weiter. Das hilft natürlich auch immer enorm. Was PayPal betrifft, da möchten wir uns natürlich auch ganz herzlich schon bedanken bei unseren Unterstützern, und zwar dem Henning, der Nina bzw. der Katharina und dem Thomas. Die haben da nämlich schon gespendet und das hat uns natürlich wahnsinnig gefreut. Vielen, vielen Dank euch.
Vielen Dank.
Falls ihr Fragen habt, dann schickt eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at, und sonst findet ihr uns auch auf Instagram und Twitter. Ich glaube, damit sind wir am Ende angekommen. Danke fürs Zuhören. Danke, Eva, für diesen tollen Vortrag zur kosmischen Hintergrundstrahlung.
Danke dir, dass du wieder dabei warst.
Gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao. Man denkt sich so, ja gut, du hörst ja noch was, aber wenn dir ein Ohr fehlt, das ist richtig scheiße. Ich kenne
ja,
das auch, das ist wirklich nicht schön.
Ja, also, ja, ist eh gut jetzt, wenn der Mensch, der im linken Ohr nichts hört, den Tontest macht.
Sehr gut.
Und alles einstellt, aber ich mache das einfach jetzt optisch, also ich schaue mir einfach mal so die Kurven mal an und werde das nach dem machen, ja.
Sehr gut.
Ach Gott, ja, aber sonst geht's mir gut, ja.